Heute zu Gast OMR-Podcast-Stammgast Tarek Müller, der heute sein Unternehmen About You per IPO an die Börse gebracht hat, sowie viele weitere Wegbegleiter. Auf geht's!
Ich glaube, ich bin schon gewöhnt, viel zu arbeiten und nicht so viel zu schlafen, aber das war schon ein anderes Level jetzt so die letzten Wochen. Das läuft dann so ab, dass man irgendwie morgens um 7 anfängt, bis spätabends teilweise in die Nacht rein irgendwie Calls hat im Stundentakt und dann Investoren auf der gesamten Welt einmal erklärt, was man da eigentlich tut und Fragen beantwortet und natürlich alles auf Englisch und man muss so hochkonzentriert sein, da sitzen halt echt ein paar smarte Leute dann und stellen einem irgendwie Fragen und das natürlich, weil man nur eine Stunde hat, ja, und ich meine, erklär mal dein Business in einer Stunde jemanden, der noch nie von deinem Business gehört hat.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Mal wieder ein Hinweis auf Audi hier im Podcast, aber diesmal ein ganz anderer. Und zwar gibt es seit neuestem von Audi die On-Demand-Services. Was heißt das genau? Am Ende sind es zwei Produkte. Einmal Audi Rent, also man kann sich einen Audi mieten und zwar direkt bei Audi. Man kann da heute einen Standort auswählen, einen Zeitraum auswählen, bekommt dann morgen ein Fahrzeug, super geeignet für Wochenendfahrten, für Gewerbefahrten. Man bekommt vor allen Dingen auch Fahrzeuge, die man normalerweise nicht so einfach über Vermietung bekommen kann, kann die mal kennenlernen. Das ganze Vollkasko, unbegrenzte Kilometer, keine versteckten Kosten. Das nennt sich Audi Rent. Und das zweite ist Audi Subscribe. Man kann da von 4 bis 12 Monaten Mietzeitraum Fahrzeuge mieten. Also auch da muss man gar nicht erst zum Vermieter hingehen, sondern bekommt das Auto dann direkt vor die Haustür geliefert. Und es gibt auch da wahnsinnig attraktive Modelle. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, e-tron zum Beispiel gibt's da. Super Fahrzeug, muss man mal erlebt haben. Für das Angebot von Audi Rent habe ich hier ein Angebot, 5% Rabatt mit dem Code OMR2021 einzulösen unter audi.de/OMR. Das Fahrzeug kann übrigens im Rahmen dieses Angebots für maximal 3 Tage gemietet werden. Bis Ende Juli kann man jetzt Reservierungen vornehmen und man muss diesen Code eingeben in der App oder bei der Online-Zusammenfassung der Buchungsdetails. Wie gesagt, alle Infos audi.de/OMR. Wir und unser Partner Vieh Brockhaus haben die Hoffnung, dass unter den Hörern dieses Podcasts welche dabei sind, die gerade überlegen, ein Haus zu bauen. Dann käme nämlich möglicherweise Vieh Brockhaus sehr hilfreich ins Spiel. Vieh Brockhaus übrigens ohne H, V-I-E, Brockhaus. Die sind, und das ist ganz wichtig, kein Fertighausbauer, sondern die bauen Massivhäuser Stein auf Stein in garantiert kurzer Bauzeit. Alle Häuser haben 10 Jahre Garantie und die Häuser sind sehr wohngesund, also es wird eine Luftreinigung vorgesehen, die Pollen und Viren und Feinstaub filtert. Außerdem wird gebaut im KfW 40 Plus Standard, das heißt besonders energieeffizient. Ich habe einen sehr engen Freund, den Jan Bechler, der gerade mit Vieh Brockhaus baut und er meinte dringend darauf hinweisen, keine Fertighäuser, sondern Massivhäuser. Man kann in einem Katalog anschauen, was die alles so haben, da kann man sich trotzdem was auswählen, aber auch sehr viel anpassen. So läuft das Ganze, also mal reinschauen unter viehbrockhaus.de/OMR. Ganz besonderer Podcast heute, großer Tag für Hamburg möglicherweise, großer Tag für die E-Commerce-Landschaft in Europa, großer Tag für Otto. Es ist der Tag des About You IPOs und wer uns regelmäßig hört, der weiß, wir sind mit About You eng befreundet, verflochten in einigen Bereichen. Der Tarek Müller zum Beispiel, der Gründer, ist ja regelmäßiger Stammgast in diesem OMR-Podcast. Wir machen regelmäßig Dinge zusammen. Vor kurzem war ich Finalist bei den About You Awards, all solche Dinge. Und deswegen kommt jetzt ein neues Format, ein Panoptikum, eine Collage an verschiedensten Stimmen zum About You IPO. Wir legen gleich los mit dem Tarek Müller selber. Wir haben gestern Abend noch gesprochen, also am Vorabend des IPOs, haben wir ein bisschen erzählt, was er da jetzt gerade so macht, wie es ihm geht, worüber er nachdenkt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Weggefährten, von Experten wie Jochen Krisch bis hin zu Tareks Schwester. Und am Ende wird uns Lena Gerke erklären, ob sie jetzt auch About You Aktien kauft und warum oder warum nicht. Und dann ergab sich gerade Folgendes. Ich lief ja bei uns im Büro über den Flur und stolperte in meinen alten Freund Alex Graf, seines Zeichens ja auch alter Freund von About You und E-Commerce-Experte, auch hier ist ein Podcast bekannt. Und dann sagte mir also tatsächlich, Moment mal, eigentlich gehöre ich auch in den Podcast rein, weil ich habe ja About You quasi mitgegründet, Alex. Ja, moin. Erstmal vielen Dank und wir machen ja gleich noch einen Podcast hier über dich. Ja, wir machen das hier gegenseitig. Es war tatsächlich so, ich weiß gar nicht, nach einer Weihnachtsfeier von Net Impact damals hatte uns der Marc Berg, jetzt der Chef von FreeNow, damals der Strategiechef von Otto, eingeladen, Tarek und mich als E-Tribes Mitarbeiter, um mal zu überlegen, was kann man für B2C-Geschäftsmodelle gründen, die deutlich moderner sind als Otto, Bauer und Schwab und die irgendwie Zalando was entgegensetzen können. Und dann waren wir am Tag nach der Weihnachtsfeier, haben wir verschiedene Geschäftsmodelle gebrainstormt. Ich habe hart für das Thema Logistik, ja, Schaufel im Gold raus verkaufen, gepitcht und irgendwann kam Tarek mit so einer App-Idee um die Ecke. Wir müssen mal so E-Commerce mehr so mit wie so eine App-Store betreiben und daraus ist tatsächlich About You entstanden.
Okay. Und du würdest aber auch heute sagen, ich meine, du bist ja selber mit Spryker unterwegs. Im Logistikbereich kann man mehr oder weniger, also Software, aber mehr oder weniger die Schaufel. Und ist noch nicht klar, wer am Ende erfolgreicher ist. Ob der Tarek mit About You oder du mit Spryker?
Das ist natürlich schwierig zu bewerten bei einem Modell, was heute an der Börse über 4 Milliarden Dollar wert ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass man, wenn man Schaufeln verkauft, eine Infrastruktur bereithält, irgendwie kleine Lager bereithält, sieht man ja auch im Gorillas gerade, was da gerade passiert, dass man damit deutlich besser gefahren wäre. Aber ich verstehe natürlich auch, dass Otto damals das Interesse hatte, die eigene Infrastruktur, Hermes und Co. ideal auszulasten. Das war ja gar nicht absehbar, dass sich ein Otto doch noch so gut entwickelt, wie es bisher der Fall ist. Aber ich bin weiterhin auf der Schaufelseite unterwegs.
Und was für dich jemals eine Idee oder eine Frage auch bei About You mitzugründen, weil du warst so früh dabei, du bist mit Tarek ja bei einigen anderen Projekten auch involviert, warum hast du da nie mitgemacht?
Ja, das war tatsächlich eine Frage, die Nils Seebach und ich mir damals stellen mussten. Wir sind ja beide damals aus dem Corporate-Umfeld gekommen, also ich bin da gerade bei Otto raus gewesen, als ich da bei Net Impact mitgemacht habe als Geschäftsführer und Nils ist gerade bei HSBC raus gewesen und bei einem anderen Corporate. Wir haben gesagt, naja, jetzt wieder zurück in so ein Corporate-Startup, das war ja so ein Hype Thema damals auch, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen jetzt unsere eigenen Sachen machen und deshalb haben wir uns da eigentlich zurückgezogen, aber es ist uns jetzt nicht schlecht ergangen. Ne? Mit E-Tribes läuft und mit Spryker ist ja jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, genau, man hört da immer wieder so Milliardenbewertung kurz bevor und so, also insofern müssen wir nochmal ausführlicher besprechen. Also es war für dich trotzdem die richtige Entscheidung.
Für uns war es die richtige Entscheidung. Ich glaube, das Team, was Tarek da zusammengetrommelt hat mit Sebastian Betz und Hannes Wiese, ist ein absolutes Traumteam. Und dass man so weit kommt nach so vielen Jahren, das zeigt natürlich auch, dass die das Durchhaltevermögen haben, auch die Fähigkeit haben, das aufzubauen. Das war nicht planbar und absehbar, da 300 Millionen an so zwei knapp über 20-Jährige zu geben vor, ja, mittlerweile 8 Jahren ist es ja, glaube ich, her. Aber es ist einfach ein mega Team geworden und ich glaube, die Entscheidung ist immer noch gut. Ich fühle mich immer noch happy auf der Schaufelseite.
Okay. Und nochmal zum Schluss, weil du auch gerade zu mir meintest, für Hamburg eine große Sache, es entstehen jetzt ja möglicherweise sogar neue Millionäre hier in Hamburg.
Für Hamburg ist es deswegen eine große Sache, weil man, jede Stadt hat ja so seine großen Arbeitgeber. Ein Otto ist das hier in Hamburg, ein Beiersdorf, ein Hapag-Lloyd und die dann ganze Generationen prägen. Ne? Wo will ich arbeiten, wie will ich arbeiten? Ich glaube, About You ist jetzt auf dem Weg, so ein großer neuer Arbeitgeber zu werden, der das Stadtbild prägt, der auch so ein bisschen die nächste Generation prägt, der E-Commerce Mitarbeiter und Arbeiter. Deswegen ist das, glaube ich, kann man es gar nicht hoch genug bewerten, was hier gerade passiert. Wenn man sich die Zahlen anguckt, gestern kam ja das Börsenprospekt raus, da kann man ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber auch schon Podcast aufgenommen habt, das ist ja schon alles extrem solide. Also da stehen noch, glaube ich, gute 5 bis 15 Jahre dem Business bevor und da stehen alle Ampeln auf grün. Deswegen glaube ich, kann hier so der nächste große Hamburger Konzern entstehen.
Okay, also das war jetzt spontan Alex Graf hier auf dem OMR-Hauptquartier Flur kurz eingesammelt. Wir machen jetzt gleich weiter, aber erstmal jetzt richtig rein in den Podcast und das erste Gespräch jetzt von gestern Abend mit Tarek himself. Auf geht's! OMR-Sonderpodcast am Dienstagabend erscheint morgen. Morgen Mittwoch ist außerdem Tag des About You IPOs. Deswegen dieser Podcast mit ganz vielen Wegbegleitern und standesgemäß eröffnet. Er ist Dienstagabend hier für ein paar Minuten reingesprungen von About You Gründer und OMR-Stammgast Tarek Müller. Moin Tarek.
Moin Philipp.
Kommt morgen der krasseste Tag in deinem Berufsleben?
Ach, der krasseste, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, es ist nicht unbedingt der krasseste. Es ist aber, also es ist auf jeden Fall was Besonderes und was man wahrscheinlich auch nur einmal im Leben macht. Und insofern ist schon ein sehr spezieller Tag. Und ich glaube, ich habe ja relativ früh mit Unternehmungen angefangen und habe gerade so in den ersten Jahren, glaube ich, oft die Situation gehabt, Dinge wirklich komplett zum ersten Mal zu machen und komplett gar nicht zu wissen, was einen erwartet. Und so, das war jetzt die letzten 7 Jahre nicht so unbedingt der Fall, ja. Das war trotzdem aufregend und war irgendwie krass, aber ja, also E-Commerce habe ich jetzt schon lange gemacht und aber also war jetzt nicht so, wo ich so gar nicht wusste, was mich erwarten wird irgendwie. Das ist ja immer recht absehbar, irgendwie auf der Tagesebene. Ne, und das ist schon, glaube ich, speziell. Also, weil den ersten Tag
des Tradings an der Börse, den habe ich halt noch nie mitgemacht und ich weiß gar nicht, was uns morgen erwarten wird. Ich kenne so ein bisschen meinen Ablauf, aber das ist schon sehr speziell. Ich glaube, ich werde heute schlecht schlafen.
Was machst du so jetzt?
Also, morgen meinst du?
Ja.
Naja, also man muss heute, genau, heute ist Dienstag, also morgen ist Mittwoch. Morgen um 9 Uhr wird sozusagen die Glocke geklingelt. Dadurch, dass es aufgrund von der Corona-Pandemie findet das eben nicht in Frankfurt an der Börse statt. Da macht man das normalerweise, kennen ja vielleicht der ein oder andere, kennt ja diese Bilder wahrscheinlich, ne, wo die Gründer denn an der Glocke klingeln sozusagen und danach mit dem Bullen zusammen ein Foto machen. Naja, das findet eben morgen statt. Wir werden das eigentlich hier in Hamburg machen. Wir haben uns eine Glocke bei Amazon gekauft. ja, also und auch ein kleinen Pappbullen haben wir am Start, also wir haben es quasi gefaked und wir haben eine LED-Wand, wo wir die Börse hinten rein projizieren okay. können, das ist ganz geil, das heißt, wir können ein Foto machen vor einer Fake-Börse oder vor der Frankfurter Börse Fake und das Glockenklingeln machen. Naja, aber was heißt das Glockenklingeln? Also um 9 Uhr öffnet eben die Börse und dann kann man ab 9 Uhr eben unsere Aktie traden. Und das wird morgen passieren, also eigentlich nichts mega Spezielles. Danach werden dann diverse Interviews stattfinden, auch alle über Zoom. Mit irgendwie NTV und Reuters und Bloomberg und dieser ganzen Finanzberichterstattung. Und dann machen wir ein Event. Ja, normalerweise macht man dann eine Riesenparty, das ist natürlich nicht erlaubt. Deswegen machen wir ein kleines Event, haben ganz viele Leute eingeladen, die haben so 90-Minuten-Slots. Philipp, du wirst ja auch morgen dann da sein. Also alles unter strengsten.
Ich habe gehört, viele auch prominente Banking-Stars, aber auch Celebrities, Influencer, alles was Rang und Namen hat.
Ja, genau. Wir haben, also natürlich werden einerseits quasi unsere Mitarbeitenden da sein, leider eben nicht alle. Wir haben ja mittlerweile 1200, das heißt, wir müssen das begrenzen auf unsere Führungskräfte, die also auch Aktien bekommen werden dann zum Börsengang. Also auch großer Tag für die. Wir geben seit vielen Jahren sozusagen unseren Mitarbeitern jedes Jahr ein kleines Aktienpaket sozusagen. Ja, also ich glaube, 90% von denen haben eigentlich nie damit gerechnet, dass es irgendwann mal irgendwas wert werden wird oder auf jeden Fall nicht so viel. Also großer Tag für die, die werden kommen. Dann werden natürlich unsere ganzen Shareholder kommen und die Banker, die den Prozess begleiten, die Anwälte und so weiter. Das ist ja ein riesen Beraterkreis sozusagen in so einem Prozess. Dann so ein bisschen ja Freunde des Hauses, so wie dich, ja. Im Business-Sinne und dann kommt so ein bisschen so unsere closest Influencer-Familie, ja, also so Lena Gerke, Crow, Lorena Ray kommt und diverse weitere.
Die kommen gleich alle hier noch, pass mal auf. Das weißt du noch gar nicht. Du weißt ja noch gar nicht, was in dem Podcast auch passiert. Das wirst du morgen erst dann hoffentlich hören oder in den nächsten Tagen, wenn du Zeit hast. Aber sag noch mal ein paar Worte zu den letzten Tagen. Also wird morgen ist dann auch ein bisschen Feierlichkeiten und ein bisschen Presse.
Genau.
Waren die letzten Wochen extrem intensiv für dich?
Ja, also ja. Ich glaube, ich bin schon gewöhnt, viel zu arbeiten und nicht so viel zu schlafen, aber das war schon ein anderes Level jetzt so die letzten Wochen. Ja.
Und weil du vor allen Dingen sehr vielen Menschen erklären musstest, rund um die Welt quasi Zoom-Call an Zoom-Call von Asien nach Amerika durcharbeiten, was ihr macht.
Genau, also das habe ich nicht alleine gemacht, das haben Hannes, Sebastian und ich gemacht, aber ja, das läuft dann so ab, dass man irgendwie morgens um 7 anfängt und dann ja bis spätabends teilweise in die Nacht rein irgendwie Calls hat im Stundentakt und dann Investoren auf der gesamten Welt einmal erklärt, was man da eigentlich tut und Fragen beantwortet. Ja, und natürlich alles auf Englisch und man muss da hochkonzentriert sein. Da sitzen halt echt ein paar smarte Leute dann und stellen einem irgendwie Fragen. Und das ist natürlich, weil man nur eine Stunde hat, ja. Und ich meine, erklär mal dein Business in einer Stunde jemanden, der noch nie von deinem Business gehört hat und überzeug ihn, dass das geil ist und beantworte seine ganzen Detailfragen und versuche ihm dabei zu helfen irgendwie, dass er dann am Ende irgendwie ein Excel-Modell über deine Firma rechnen kann, ne? Und das alles in einer Stunde. Also musst du schon sehr schnell sein, sehr scharfe Antworten geben, ne? Es muss schon konzentriert sein. Und dann darf man ja nicht vergessen, hat man ja immer noch auch eine Firma. Ja, also es ist ja nicht so, dass dann plötzlich alles stillsteht, sondern danach müssen dann ja noch E-Mails beantwortet werden. Dann hat man noch ganz normale Termine. Am Wochenende muss man permanent Dokumente lesen, den Prospektus, den Börsenprospekt, der diverse Schleifen dreht, irgendwie 160 Seiten, 200 Seiten lang ist. Analystenreports muss man feedbacken und so weiter. Das alles neben dem normalen Geschäft. Und man macht das irgendwie alles zum ersten Mal, ist aufgeregt und so weiter. Und das ist eben halt ein relativ langer Prozess. Also Sven Schmidt hat sich ja gesagt, sozusagen der IPO, über den ich nichts wusste.
ja, genau, stimmt. Es ist uns hier ein bisschen lustig gemacht. Genau, muss man zugeben.
Genau, das lag ja da, fand ich aber wirklich cool. Also fand ich lustig. Das liegt daran, dass du im Grunde genommen eigentlich erst offiziell sagen darfst, dass du ein IPO machst, 3 Wochen vor dem IPO. Du arbeitest dann aber schon 9 Monate dran, ja. Das heißt, das mit nervigste ist eigentlich, dein 2/3 deines Tages ist voll mit irgendeinem Scheiß und darfst niemandem davon erzählen. Insofern war die Arbeitsbelastung der letzten Monate in Summe relativ hoch und dann insbesondere so die letzten 2 Wochen, ja, wo man dann die sogenannte Roadshow macht. Aber
als ich den IPO angefangen habe oder als der ganze Prozess losging, das war letztes Jahr Oktober oder sowas, habe ich natürlich versucht, mich so ein bisschen zu informieren, was erwartet mich da, und habe festgestellt, es gibt wirklich kaum Content darüber, wie so ein IPO eigentlich abläuft. Und insofern haben wir ja schon ein bisschen Zug WhatsApp, ne? Wir müssen unbedingt mal eine Sonderausgabe machen, How to IPO a Company. Ja, weil das ist jetzt, das wäre ein bisschen zu ausschweifend.
Das machen wir dann, wenn alles vorbei ist. Also wenn auch der IPO dann da ist und du ein bisschen Ruhe hast, dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine richtige Folge, wo wir darüber sprechen. Also ich finde es natürlich auch extrem spannend, und wir müssen auch vielleicht sagen, jetzt in der Folge heute, ich kann dich nicht viel zu Zahlen fragen, die kommen ja morgen erst raus, du darfst noch nicht viel sagen. Ich glaube, das ist alles eine kritische Phase, deswegen freue mich total, dass du überhaupt hier ein bisschen was erzählst. Deswegen frag nochmal so, eher so ein bisschen soft, ab wann hast du das denn für möglich gehalten, dass überhaupt ein IPO kommt? Also vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, zur Gründung schon. Es gibt ja sogar Leute, die haben mir erzählt, wird man auch gleich hören, dass schon zur Gründung angeblich klar war, in deren Kopf, dass es mal ein IPO geben würde.
Ja, also... Das richtig krass Absurde ist, wir geben unseren Mitarbeitenden eben, wie gesagt, diese Aktienoption aus, und da haben wir denen eine Excel mitgegeben, und in der Excel stand drin, April 2021 werden wir IPO und ein Zielwert. Und die Excel haben wir, glaube ich, weiß nicht wann, 2016 aufgesetzt oder sowas. Aber das war ehrlicherweise, das war wirklich komplett geraten. Ja, also es ist schon krass, dass es jetzt aufging. Und also das ist so, das war jetzt auch, wir haben jetzt nicht darauf hingearbeitet, im April 2021 unsere Firma zu IPO, und ja, das war einfach krass geraten, ja.
Und Corona war auch ein Helfer oder egal?
Ja, hat seine Vor- und Nachteile gehabt, ne? Also unser Geschäft selbst war jetzt kein irgendwie krasser Corona-Gewinner, natürlich sind aber die Börsenbewertungen hochgegangen, ne? Und das ist es ja immer so, dass man spricht ja von Fenstern sozusagen, die sich öffnen für Börsengänge. Wenn man sich das so anguckt auf einer Zeitleiste, dann sieht man, dass es so ist, dass es über lange Perioden kaum IPOs gibt, und dann hast du krass viele IPOs, ne, wieder kein oder wenig. Ne. Das heißt, es öffnen sich sozusagen so Fenster auf, ne, wo der Kapitalmarkt dann Bock hat irgendwie auf IPOs und die Bewertungen grundsätzlich gut sind. Und das Fenster ist so, würde ich sagen, Dezember letzten Jahres oder sowas quasi aufgegangen und ist jetzt gerade aber auch dabei, sich zu schließen, muss man ganz ehrlich sagen. Also so die letzten Wochen waren kein einfaches Umfeld für IPOs. Da sind auch viele dann abgesagt worden. Und das Problem ist aber, du musst eigentlich 9 Monate vorher anfangen, dich vorzubereiten. Das heißt, wenn das Fenster aufgeht, ist es eigentlich schon zu spät. Ja, und du musst eigentlich anfangen, irgendwie deine Firma auf ein IPO vorzubereiten. Und das haben wir halt eben erst Q4 letzten Jahres, damit haben wir erst begonnen. Ja, das ist halt ein bisschen Glück, weil da war das Fenster noch gar nicht so richtig offen. Da haben wir gesagt,
komm, lass mal anfangen. Dann rufst du einen Investmentbanker an und sagst, ich habe mal eine Idee.
Ja, genau. Ich glaube, das müssen wir mal in dem Sonderdings machen. Aber ja, klar, also erstmal besprichst du dich in den Shareholder-Kreisen und so weiter. Und ja, auf die Frage sozusagen, wann haben wir damit gerechnet? Also nie und immer irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen nie damit, also nicht damit gerechnet, dass es irgendwann passiert, und immer aber auch schon, sag ich mal, alles so gebaut, dass es sich IPOen lässt. Ja, also Bilanzen, Governance, Compliance, so diese typischen Sachen, die du dann als kapitalmarktgelistetes Unternehmen eben beachten musst. Das war uns schon so grob klar, was uns da erwarten wird. Auch schon vor vielen Jahren, und wir haben eben immer darauf geachtet, dass wir uns da nichts verbauen zumindest, ne? Dass wir die Option haben. Es ist eigentlich nicht so, dass jetzt Hannes, Sebastian und ich irgendwie immer gesagt haben, wir wollen jetzt auf Biegen und Brechen IPO. Auch das können wir mal in einer Sonderausgabe besprechen. Das hat also seine Vor- und Nachteile, und es hat eben nicht nur Vorteile. Ne?
War auch für euch mal so ein SPAC oder so ein Thema?
Nee, das war kein Thema. Also, denn wir wollten das schon ja so richtig machen. Dann ja, was jetzt nicht heißt, dass ein SPAC kein richtiger IPO ist, aber auch das hat seine Vor- und Nachteile. Auch ein SPAC hat seine Vorteile, muss man sagen. Sowohl für Investoren als auch fürs Unternehmen. Vor allen Dingen fürs Unternehmen. Das ist ein beschleunigter Prozess. Aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, das einmal komplett richtig zu machen, dann hat das schon auch ziemlich große Vorteile. Und so nervig das es auch ist, irgendwie über Monate hinweg hunderte von Investoren zu treffen und die zu belatschen, ne? So nervig das in diesen Monaten ist, so sehr ist eben auch der Vorteil dann in den Jahren danach, ne? Weil du kennst dann, also ich glaube, ich kenne wirklich jetzt mittlerweile jeden großen Fonds auf der Welt wahrscheinlich und kenne da halt die Leute, die eben den Tech-Bereich covern, und kenne da die Portfolio-Manager. Mit vielen haben wir mehrmals gesprochen. Man baut da eine Beziehung auf. Das sind ja dann die zukünftigen Shareholder auch, ne? Und ja, das ist eben nicht zu unterschätzen. Man baut ein Gefühl auf für den Markt, man baut ein Gefühl auf für Sentiment, ja, was finden die gut, was schlecht, worauf muss man achten. Und das ist schon, das halte ich schon alles für sinnvoll, wenn man sich das zeitlich leisten kann. Und das meine ich aber mit zeitlich leisten, meine ich halt, ein Fenster öffnet sich und dann ist absehbar, dass sich das Fenster irgendwann auch schließen wird. Und wenn du jetzt quasi im März gesagt hast, du willst jetzt deine Firma an die Börse bringen, hast du gar keine Möglichkeit mehr, das in einem normalen Prozess zu machen, weil wenn du im März, also du brauchst schon mindestens 9 Monate eigentlich, um das quasi auf normalen Weg zu machen, ne? Und da ist dann, wenn du jetzt im März dich dazu entschieden hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eben 9 Monate später das Fenster zu ist, ja. Und dann kann SPAC eben schon Sinn machen, was nicht heißt, dass du das ganze Investoren kennenlernen und Kohn hier auch danach machen kannst, ne? Aber ja gut, jetzt sind wir hier schon ein bisschen im Thema drin, ja.
Sag mal ganz kurz, bevor wir hier auch wieder Schluss machen, wir machen das dann ausführlich und gleich kommen noch wieder viele andere Stimmen. Was war in den letzten Tagen für dich so der absurdeste Moment? Irgendwas, was dir besonders hängen bleiben wird bei all der Arbeit, bei all dem ganzen Prozess? Irgendwas, wo du dachtest, okay, krass, what's happening?
Ach, da gab es, glaube ich, gar nicht so den einen Moment. Also es ist dann schon so eine ziemliche Achterbahnfahrt der Entscheidungsgefühle und Entscheidungen, die zu treffen sind, ne? Und es ist sehr viel passiert dann in sehr kurzer Zeit, ne? Und du halt auch denkst, Alter, wir machen die Scheiße jetzt hier seit 9 Monaten, bereiten wir den Kram vor und auf dem letzten Meter hast du dann halt, geht das wirklich Schlag auf Schlag, ne? Mit den Entscheidungen, die zu treffen sind. Auch mit der Frage sozusagen, läuft es eigentlich gut oder nicht? Und ja, mit vielen anderen Dingen. Und das hat mich nicht so sehr überrascht. Das habe ich schon gehört. Ich habe auch mit anderen Gründern geredet, die eben auch IPO schon gemacht haben. Aber das ist dann schon krass. Und also es ist schon einfach auch krass. Ich meine, du kennst das auch, du bist auch Unternehmer. Ich meine, ich glaube, wenn man halt ein Unternehmen aufbaut, da passiert selten mal was von heute auf morgen. Ja, also selbst Corona hat ja wenigstens 2-3 Wochen gedauert, bis man so richtig realisiert hat, was passiert da eigentlich. Ne? Und dass man so richtig quasi jeden Tag irgendwie, oder dass man so Dinge macht, wo man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was passiert eigentlich in 2-3 Wochen. Ja, das ist schon, finde ich, eine besondere Situation, wenn man das zum ersten Mal macht. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal ein IPO machen würde, würde ich da deutlich entspannter durchrauschen, weil ich halt viel besser wissen würde, was passiert. Aber dadurch, dass es eigentlich kein Content gibt, dadurch, dass du so dermaßen dicht bist mit Arbeit, dass du jetzt auch nie die Zeit hast, dass dir mal irgendwann mal ausführlicher erklärt, was passiert da jetzt eigentlich, ne? Und wie läuft das ab? Und dadurch, dass es dann doch auch alles oft sehr spontan ist, weil du dich eben sehr, sehr stark am Marktsentiment orientieren musst, ist das dann doch alles schon, ja, schon viel so ad hoc, ja. Und nebenbei musst du ja noch ein Unternehmen führen, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. So, und es gab jetzt nicht so den einen Moment, der für mich überraschend war, aber es war schon spannend und war auch geil, also so das mal miterlebt zu haben, will ich nicht missen. Ist aber nichts, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal machen möchte in den nächsten paar Jahren. Und ja, war halt vieles einfach neu. Ja,
also du musst dir das alles gut merken. Stell mir so vor, wie alt bist du jetzt? 32, ne?
32, ja.
Also 8 Jahre noch, der nächste quasi IPO ist dann, wenn du dann sozusagen Hamburger Bürgermeister wirst oder sowas. Wenn du mit 40 dann antrittst oder so, hast du ja mal angesagt. Dann also in 8 Jahren, dann ist das nächste ganz große Breathtaking-Erlebnis nach dem Börsengang, kommt dann sozusagen, wenn du dann irgendwie die Schlüssel fürs Rathaus kriegst.
Ja, ja. Hoffentlich kommen noch so ein paar von diesen Momenten. Es ist schön und grausam gleichzeitig irgendwie solche Prozesse durchzumachen, ja, in so einer extrem hohen Geschwindigkeit Dinge zu machen, die man noch nie getan hat.
Also wir drücken dir ganz OMR, kann ich sagen, und ich glaube auch fast alle, die gleich hier noch zu Wort kommen, drücken die Daumen für morgen, für die ersten Tage, und ganz großen Glückwunsch natürlich, Wahnsinnsleistung, super für Hamburg, ich glaube. Auch viele andere in Hamburg werden jetzt möglicherweise zu Investoren oder werden durch euch enabled, auch selber Investoren zu werden, verdienen mehr Geld als im normalen Jahr. Insofern vielen Dank dafür, stellvertretend für die Hansestadt. Alles Gute für morgen.
Ja, danke. Ich war ein bisschen überrascht über diese Sonderausgabe. Ich habe es dann erfahren, als du mich gefragt hast, ob ich dir mal die Nummer meiner Schwester geben kann. Ich dachte, wow, was passiert jetzt?
Genau. Aber ich habe es angekündigt, das wird die weirdeste WhatsApp, die du jemals
bekommen
hast.
Ja, ist echt so, okay. Ich muss sagen,
ich habe dich erst meiner Mutter gefragt.
Stimmt.
Was willst du von meiner Mutter? Und ich so, ja, kann ich dir nicht sagen. So, ja, okay. Nee, dann, wenn das der Grund ist, dann frag mal lieber meine Schwester.
Also, und dann hat meine Schwester mir gesagt, so, du, der hat mir irgendwelche Fragen geschickt. Soll ich irgendwas bedenken? Meine ich auch zu ihr, ey, mach einfach, was du denkst. So, ne? Also, erzähl mal bitte nichts hart Peinliches, aber ansonsten brauchst du jetzt nicht die Antwort mit mir abstimmen oder sowas. Und ja.
Also keine Spoiler, jetzt gleich kommt unter anderem deine Schwester, aber es kommen auch andere Menschen zu Wort. Florian Heinemann, Jochen Krisch, Lena Gerke und so weiter. Wir machen jetzt hier weiter. Tarek, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, danke.
Alles klar.
So, jetzt schließt sich hier gerade ein sehr ungewöhnlicher Kreis. Und zwar ist planmäßig für diesen Podcast ein Hinweis auf die About You Commerce Suite vorgesehen, wie ich in den letzten Wochen schon häufiger gegeben habe. Dazu vielleicht ganz kurz gesagt, der Podcast hier ist in keinster Weise von About You gewünscht, eingefordert, irgendwie vorgeschlagen, sondern wir hatten die Idee, passend zum IPO sowas zu machen. Natürlich kennen wir uns ganz gut. Der Tarek wusste ja noch nicht mal, wer die anderen Gäste hier im Podcast sein würden oder von denen die Sprachnachrichten kommen würden. Also es ist komplett separat entstanden. Dieser Hinweis hier ist es nicht. Den geben wir trotzdem sehr gerne. Ich glaube, es ist ein gutes Produkt. Die About You Commerce Suite. Da geht es darum, dass die Technologie, die About You, wie wir gerade hier überall hören, sehr erfolgreich gemacht hat, jetzt auch anderen angeboten wird. Natürlich gegen Geld. Man bekommt da eine Shop-Software von einem erfolgreichen Marktteilnehmer, die hilft bei der schnellen Internationalisierung, bei lokalem UX, bei Checkout, bei Omnichannel-Ansätzen. Man bekommt einen Connect zu globalen Marktplätzen. Die funktioniert auch conversion-seitig wohl sehr, sehr gut. Ist halt von About You entsprechend erprobt. Also wer das haben möchte, wer sagt, okay, Mensch, ich möchte genauso wie About You technisch aufgestellt sein möglicherweise, der kann sich da informieren unter commercesuite.aboutyou.com. Also Commerce Suite in einem Wort, Suite, S-U-I-T-E, commercesuite.aboutyou.com. Und dann könnt ihr vielleicht demnächst auch, ich weiß es nicht, so einen Podcast wird es nie wieder geben, aber ja, die Technik kann ja trotzdem schon mal weiterhelfen. Unser erster Wegbegleiter, der zu Wort kommt, ist streng hierarchisch und ganz standesgemäß der neue oder wenn man so will jetzt aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende der About You SE, ich glaube es ist eine SE, und zwar Sebastian Klauke, gleichzeitig auch Vorstand bei Otto, war auch schon mal hier im Podcast zu Gast und der hat mir unter anderem erzählt, wie sein tagtäglicher Austausch mit dem Team bei About You ist.
Ich spreche sehr, sehr regelmäßig mit Tarek, Hannes und Betz und das ist zum einen natürlich einfach meiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender und vorher Beiratsvorsitzender geschuldet. Aber auch jenseits der formalen Rolle ist es ein Baustein des Erfolgs von About You, dass wir ein über lange Zeit gewachsenes Vertrauensverhältnis zwischen About You und der Otto Group haben. Dieses Vertrauensverhältnis ist nämlich auch die Basis dafür, dass About You mit voller unternehmerischer Freiheit unterwegs ist. Und ich kann noch dazu sagen, dass mir persönlich die Zusammenarbeit mit About You wirklich sehr, sehr großen Spaß macht. Und zwar nicht zuletzt deswegen, weil die drei Gründer und Geschäftsführer einerseits enorm mit ihrem Unternehmen mitgewachsen sind und zum anderen total bodenständig, hands-on und pragmatisch geblieben sind.
Außerdem habe ich Sebastian gefragt, was er insbesondere durch die Arbeit mit About You gelernt hat, was er vorher so noch nicht wusste.
Wenn man einmal raus hat, wie es geht, kann man in sehr kurzer Zeit mit sehr wenig Geld neue internationale Märkte eröffnen.
Der zweite Wegbegleiter ist jemand, der seit Jahren über About You schreibt, bei dem ich sehr viel über About You lese. Und zwar der Jochen Krisch in seinem Portal excitingcommerce.de schreibt er regelmäßig über alle Arten von E-Commerce-Firmen. War auch schon im Podcast häufiger zu Gast und er hat mir erzählt, was er als den zentralen Erfolgsfaktor von About You sieht.
Neben dem Marketing denke ich vor allen Dingen, dass sie sich ihre Unabhängigkeit bewahrt haben, gerade in der Otto-Gruppe. Und da ihr Ding machen konnten. Ich glaube, es war auch sehr smart, die Bestseller Group irgendwann reinzunehmen und dann eben nicht mehr von einem Kapitalgeber komplett abhängig zu sein. Das hat es ihnen sicherlich einfacher gemacht, auch langfristig durchzuhalten.
Außerdem wollte ich von Jochen wissen, ob es ein Fehler von Zalando war, sowas wie About You überhaupt zuzulassen und wie er das Verhältnis von About You und Zalando zueinander in Zukunft sieht.
Ja, jein. Man muss sehen, für Zalando war About You ja im Wesentlichen eine Inspirationsquelle. Also ich glaube, Zalando wäre heute noch nicht so weit als Plattform, hätte es nicht About You als Vorbild gehabt. Sie sind sehr schnell dann nach dem Börsengang auf den Plattformzug aufgesprungen, haben Richtung Marktplatz das Ganze weiterentwickelt, was About You schon hatte. Also insofern würde ich es eher so sehen, dass About You Zalando befruchtet hat. Und ob man so einen Wettbewerber verhindern kann, glaube ich, das kann man nicht als großer Player. Ich glaube, der Markt verträgt mehrere Player, auch mehrere große Online-Player. Man sieht ja allein Europa, haben wir H&M und Zara im stationären Bereich. Ähnliches kann auch online sein. Wir haben dann noch Asos, wir haben Boohoo und andere. Ich glaube sehr an die Vielfalt und an die unterschiedlichen Ansätze, die im Online-Handel gefahren werden können.
Zum Schluss war meine Frage an Jochen, ob denn About You als Aktie demnächst in seinen Fonds reinkommt, der Jochen managt ja gemeinsam mit dem Sven Rittau einen eigenen E-Commerce-fokussierten Themenfonds, den Glory oder Glore. Übrigens sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Ich bin da selber auch Shareholder und der Jochen hat jetzt erklärt, ob demnächst About You Teil dessen wird oder halt nicht.
About You erfüllt alle Kriterien für den Glory-Fonds, für den Glory-Index. Ambitionierte Strategie, entsprechendes Wachstum, entsprechende Größe. Also insofern ist das definitiv ein Unternehmen, das in dem Index enthalten sein muss.
Nächster Wegbegleiter ist Florian Heinemann, bekanntlich Gründer von Project A, Venture Capitalist, hier schon oft im Podcast gewesen über viele Jahre. Und er war einer der ersten, die der damalige Otto-Vorstand Rainer Hillebrand angerufen hat, als er die Idee hatte, About You zu gründen, und der dann auch als erstes gemeinsam mit dem Christian Leibold und mit dem Rainer Hillebrand im ersten Beirat damals von About You saß. Und klar, wer den Flo kennt, der weiß, er hat übrigens auch Zalando in der ganz frühen Phase mit aufgebaut, kennt Zalando wahrscheinlich in den frühen Tagen so gut wie ganz wenige andere abseits des Gründerteams. Extrem spannender Gesprächspartner hier bei uns mal wieder, Kollege Heinemann. Und auch da war übrigens meine erste Frage, ob es nicht aus Sicht von Zalando ein Fehler gewesen ist, sowas wie About You zuzulassen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also was man natürlich schon sagen muss, dass About You sicherlich auf Dingen aufgebaut hat, oder der große Erfolg gerade auch am Anfang von About You oder die sehr schnelle Entwicklung auf ein paar Versäumnissen von Zalando, das muss man schon konstatieren, ne? Also es ist schon eben so, dass Zalando später als About You das entdeckt hat oder verstanden hat, welche Bedeutung Mobile haben würde, und letztendlich eben ein ganz wesentlicher Unterschied natürlich dabei, dass Produkte nicht mehr gesucht werden oder nicht so stark gesucht werden, sondern dass du deutlich stärker ein Browse-basiertes Navigationsverhalten hast, wo du einfach mit Feeds von Produkten arbeitest, wie das eben bei Facebook oder Instagram oder so auch der Fall ist, und dass das sozusagen das dominante Nutzerverhalten eigentlich sein würde auf dem Handy. Und das hat Zalando als eher stark suchbasierte Commerce-Firma zu dem Zeitpunkt nicht so schnell und konsequent, nicht so schnell erkannt sicherlich, vielleicht so schnell erkannt, aber mit Sicherheit nicht so schnell umgesetzt, wie das About You getan hat. Ein anderer Punkt durch war das, wie bearbeitet man eigentlich mit Influencern, wie baut man die auch auf der eigenen Seite ein, in der eigenen App, um da im Prinzip den Service zu verbessern. Das ist sicherlich auch etwas, was About You deutlich besser und schneller verstanden hat, als das Zalando zu dem Zeitpunkt getan hat. Und ja, vielleicht noch ein weiterer Punkt, dieses konsequente Arbeiten mit Content und mit Inspirational-Themen, um dann sozusagen Leute auf die Seite zu locken, unabhängig jetzt von der direkten, konkreten Kaufintention. Das geht natürlich so ein bisschen einher mit dem Thema, oder es läuft im Prinzip parallel zu dem Thema Suchen versus Browsen oder Feed-basierte Nutzung versus suchbasierte Nutzung von der Seite. Da spiegelt sich das natürlich ein Stück weit wieder, dass da eben Zalando deutlich hinterher war in der Hinsicht, und das sicherlich auch eine große Stärke von About You. Und das sind natürlich alles Punkte, die hätte theoretisch Zalando natürlich erkennen können, und dann wäre wahrscheinlich der Aufstieg von About You etwas schwieriger geworden, wenn Zalando da etwas konsequenter agiert hätte. Das ist schon so, ja.
Übrigens vielleicht gar nicht verkehrt, darauf hinzuweisen, dass der Flo auch weiter extrem eng an Zalando dran ist und sich auch hier bei den Antworten extrem loyal verhalten hat. Ich habe einige Sachen rausgenommen. Er hat aber zum Beispiel auch gesagt, dass er sehr, sehr großen Respekt hat davor, wie Zalando weiter wächst, mit fast derselben Dynamik wie About You, halt nur auf einem ganz, ganz anderen Level mittlerweile. Muss man ja auch bei aller Freude über About You sagen, Mensch, Zalando ist schon noch riesig größer und wächst ja trotzdem weiter so stark. Das hat der Flo nochmal extra betont. Ansonsten hat der Flo auch gesagt, dass es natürlich neben Tarek noch weitere Leute im Gründerteam gab. Hört mal rein.
Alle reden von Tarek. Aber der war natürlich nicht alleine, und das ist mit absoluter Sicherheit so. Also aus meiner Sicht war About You immer ein Dreierteam. Es sind zwar drei Männer, also man sollte jetzt meinen homogen, aber wenn man die drei ein bisschen kennt, weiß man das, dass die sehr, sehr, sehr heterogen sind und ein super Team. Mit dem Sebastian Betz als technisches Mastermind, Produkt-Mastermind, mit dem Hannes Wiese, der letztlich den ganzen Operations-Teil inklusive Einkauf verantwortet hat, auch natürlich den finanziellen Teil, das darf man immer nicht vergessen bei E-Commerce, extrem relevant, dass man letztlich das ganze Thema der finanziellen Implikation des, was man da tut, dass man das sehr, sehr gut plant, datenbasiert das vorantreibt, und das hat sicherlich Hannes ganz, ganz exzellent gemacht. Und klar, ne, und dann muss man natürlich auch sagen, Tarek als sensationeller Außenminister, aber sicherlich auch derjenige, der das ganze Thema Marketing, CRM stark vorangetrieben hat, sicherlich aber natürlich auch die Themen, wie man jetzt Influencer-Marketing auf der Seite vernünftig einbaut und sowas. Also das sind schon alles auch sicherlich Themen, die von Tarek sehr stark kamen, aber es ist eben nicht nur Tarek, es ist ganz klar, sind es die drei Köpfe und dahinter auch ein super Team, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also ein sehr, sehr gutes Marketing-Team, ein sehr gutes Tech-Team, sicherlich auch jemand wie ein Rainer Hillebrand, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass das Setting so funktionieren konnte innerhalb von Otto. Das muss man auch sagen, auch eine grandiose Leistung. Und das hat nach meiner Wahrnehmung schon sehr, sehr starken Rainer Hillebrand vorangetrieben, aber sicherlich auch ein Benjamin Otto, der auch am Anfang operativ mit dabei war und dann später jetzt immer noch als sehr wesentlicher Gesellschafter auch zusätzlich zur Otto Group da eben den Rahmen mit dafür geschaffen hat, dass sowas wie About You entstehen konnte. So, und ich glaube, dass, aber klar, die wichtigsten Personen, würde ich schon ganz klar sagen, sind neben Tarek, Hannes Wiese und Sebastian Betz. Und dann sicherlich sozusagen die zweite Managementreihe direkt dahinter.
Dann habe ich den Flo gefragt, ob er schon bei der ersten Beiratssitzung geahnt hätte, dass das Ganze so eine Entwicklung nehmen könnte.
Nein, das muss ich ganz offen gestehen. Also als Rainer Hillebrand damals gefragt hatte, ob ich mir das vorstellen könnte, ja, mit dem Christian Leibold auch gemeinsam, das war super. Ich mag Christian sehr gerne und auch mit Rainer Hillebrand habe ich immer sehr, sehr gerne zusammengearbeitet. Insofern, das war ein tolles Setting, auch natürlich mit dem Management zusammen, mit Benjamin Otto. Also insofern, das war alles super. Aber ich hätte nicht gedacht, ehrlicherweise, dass About You sich so entwickeln würde. Also wenn man auch sozusagen die Geschichte von Corporate Startups in Deutschland anschaut, oder sehr stark so an Corporates angedockte Startups, dann kann man nicht unbedingt sagen, dass das ein großer Erfolg, dass das von großen Erfolgen bisher gekrönt war. Und da war About You schon ganz klar eher die Ausnahme als die Regel.
Meine nächste Frage war zu den größten Risiken für About You.
Ja gut, also ich glaube letztendlich, man kämpft sicherlich im Fashion-E-Commerce-Bereich schon gegen sehr gute Spieler. Also das handwerkliche Niveau, mit dem da agiert wird, das steht sicherlich nicht vielen anderen Branchen nach. Ich wüsste jetzt ehrlicherweise, oder Verticals, ich wüsste jetzt ehrlicherweise gerade gar nicht welchem. Das heißt, man kämpft jetzt gegen den Zalando, man kämpft gegen About You, es gibt auch natürlich auch Leute wie ein ASOS. Es gibt eine Reihe von guten Direct-to-Consumer-Brands. Ein H&M wacht langsam auf, auch auf der E-Commerce-Seite. So, also insofern, dass man kann sich da, glaube ich, nicht ausruhen, sondern man muss wirklich kontinuierlich da gut performen, weil man sonst eben innerhalb von wirklich ein, zwei Jahren da schnell zurück ins Hintertreffen gerät. Und About You hat sicherlich natürlich von gerade den großen Spielern jetzt im Vergleich zum Zalando oder auch im Vergleich zu dem Amazon eher noch eine bescheidene Ressourcenbasis. Und das heißt, die sind schon darauf angewiesen, sehr ressourceneffizient zu agieren und eben weiter da die der Innovationstreiber zu sein. Und ja, das ist eben nicht so einfach.
Dann habe ich den Flo gefragt, wie denn das Endgame für About You aussehen könnte.
Ja, also ich glaube, About You ist schon vermutlich groß genug, um aus eigener Kraft sich weiterzuentwickeln und hat auch die Kompetenzen. Also insofern muss das Endgame, ist glaube ich jetzt nicht irgendeine Art von Hafen bei irgendwem, sondern man kann sich sicherlich schon vorstellen, dass die Firma alleine erfolgreich sein wird, gerade jetzt natürlich, wenn der Börsengang gelingt und Kapitalbeschaffung über die Börse ein valider Kanal ist. Ich glaube, die sind gut positioniert und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt ein weiteres Wachstum als eigenständiges Unternehmen an der Börse auch tatsächlich das Endgame ist. Ich kann mir auch vorstellen, gab es auch immer wieder Spekulationen, dass man es doch irgendwann gemeinsam mit einem Zalando tut, um letztendlich der Herausforderung Amazon und den Bemühungen von Amazon im Fashion-Bereich dauerhaft eben zu widerstehen.
Heute habe ich etwas ganz, ganz Neues bekommen von den Kolleginnen und Kollegen von Vodafone. Und zwar kein Tarif, kein digitales Event, sondern ein Schloss. Und zwar keins, das man besichtigen kann oder beziehen könnte, sondern eins, mit dem man Türen und Lagerhallen abschließen kann. Ich habe so ein Schloss zum ersten Mal gesehen, als ich in der Highschool war, in der 11. Klasse. Da habe ich meinen Locker damit abgeschlossen. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Fitnessstudios. Also diese Art Schloss. Und zwar kann man das jetzt digital öffnen. Man muss sich keinen Code mehr merken. Man kann so ein Schloss digital betreiben, darüber auch Zugänge vergeben und steuern. Das ganze Projekt ist eine Kooperation mit dem Schlosshersteller Abus. Und dieses Schloss ist dann versehen mit einer SIM-Karte, einem Bluetooth-Modul, mit einem Bewegungssensor, einem GPS-Sender, also extrem sichere Sache und wahrscheinlich für ganz viele Firmen, die Hardware herstellen, die vielleicht Baustellen betreiben, die auf jeden Fall sensible haptische Geräte irgendwo stehen haben, interessant. Alle Infos dazu unter vodafone.de/smart-lock, also L-O-C-K wie Lock, vodafone.de/smart-lock.
Als nächstes habe ich keine Kosten und Peinlichkeiten gescheut. Ihr habt es ja anfangs gehört, auch das private Umfeld von Tarek so ein bisschen hier in den Podcast reinzubekommen. In diesem Falle seine Schwester, die Donja Müller, die Ethnologin ist, was ganz, ganz anderes macht, offensichtlich als der Tarek, aber in der Familie so als das gute Gewissen gilt. Und ich habe sie zum Beispiel gefragt, wir haben es noch nie persönlich kennengelernt, aber per WhatsApp, ob es für sie nicht vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig gewesen ist, dass ausgerechnet ihr Bruder so ein national bekannter Unicorn-Founder geworden ist.
Naja, gewöhnungsbedürftig nicht unbedingt, weil ich war ja auch schon immer irgendwie Teil davon und konnte es schon immer einfach Schritt für Schritt nachverfolgen. Aber wenn ich dann so im Kiosk stehe und da sein Foto in der Zeitung sehe oder einen Artikel über ihn lese, dann ist das auf jeden Fall schon noch mal ein bisschen komisch manchmal. Und da muss ich dann schon auch mal schmunzeln und denke mir so, was? Das ist der, mit dem ich früher in der Sandkiste saß und Sandkuchen gebacken habe? Das ist dann schon doch noch manchmal ein bisschen komisch. Aber ja, im Kontakt mit ihm ist das alles total natürlich, weil das entspricht einfach allem Tareks Wesen, so wie er ist. Er beobachtet die Welt und was vor sich geht und analysiert es und passt eben sein Handeln dem an.
Dann habe ich sie gefragt, ob es in ihrer Familie, also bei den Müllers aus Hamburg-Harburg, zumindest wohnen da, glaube ich, die Eltern vom Tarek noch, da kommt er zumindest her, eine Rolle spielt, dass er auf einmal so einen krassen Job hat. Und man kann ja auch nachlesen, dass es ihm auch wirtschaftlich sehr, sehr gut geht. Der Spiegel hat mal geschrieben, er dürfte zu den reichsten Menschen in Deutschland in seiner Generation gehören. Ich glaube, dem ist nicht zu widersprechen. Aber das scheint keine so große Rolle zu spielen, sagte mir die Donja.
Natürlich spielen seine Erfolge auf jeden Fall eine Rolle, aber genauso spielen seine Erfolge eine Rolle, wie eben die Erfolge von uns allen eine Rolle spielen und auch irgendwie, ja, auch eine gleiche Rolle. Sobald sich jemand über etwas freut, was passiert, freuen wir uns einfach alle miteinander. Aber ich würde sagen, diese Erfolge nehmen jetzt bei uns in der Familie auch keinen so unfassbar großen Stellenwert ein. Also wir unterhalten uns über unsere beruflichen Tätigkeiten, aber wir unterhalten uns natürlich auch vor allem über ganz viel anderes und diskutieren total gerne miteinander. Wenn wir zusammenkommen beim Abendessen, dann reden wir auf jeden Fall ununterbrochen und diskutieren und philosophieren über die ganze Welt und unsere Position da drin.
Bei der letzten Frage fand ich es zumindest ganz witzig, dass es sie zumindest doch etwas wundert, dass der Tarek so erfolgreich geworden ist.
Also ja und nein, wie gesagt, wenn ich mir denke, okay, Tarek, mein großer Bruder und wir irgendwie gemeinsam durch die Stadt ziehen und ich einfach mit ihm zusammen was unternehme, dann finde ich das natürlich schon manchmal komisch und ja, wundert es mich schon, dass er so erfolgreich ist. Aber andererseits, wenn man Tarek kennt und mit ihm sich unterhält, dann wundert es eigentlich nicht. Er hat vieles im Blick und versucht immer einen, einen Weg zu finden, in dem das alles irgendwo einen Raum findet. Und er schaut auch immer sehr weit schon in die Zukunft und überlegt sich, was die Folgen bestimmter Handlungen sind. Und ich bin einfach nur stolz auf meinen großen Bruder und bin unfassbar gespannt, wohin seine Reise noch so weiter gehen wird, wo sie ihn hinführen wird.
Als nächstes habe ich mit dem Rainer Hillebrand gewhatsappt. Das war zum Zeitpunkt der Entstehung von About You. Damals der verantwortliche Vorstand bei Otto, der Sebastian Klauke sozusagen, ist sein Nachfolger. Mittlerweile ist der Rainer Hillebrand da nicht mehr tätig. Aber mir wurde verschiedentlich erzählt, wie wichtig der Rainer Hillebrand gewesen sei. Der Florian Heinemann hat das, glaube ich, auch ein paar Mal betont. Ist der zwar mit dem Benjamin Otto, also dem Nachfolger in der Otto-Generation, der auch am Anfang mitgegründet hat, dann aber nach einigen Monaten rausgegangen ist, dass die beiden auch sehr zentral waren. Deswegen nochmal den Rainer, der das mit aufgesetzt hat damals, wie er das erlebt hat.
Naja, Tarek habe ich schon viele, viele Jahre vor der Idee zu About You kennen und dabei sehr schätzen gelernt. Weil Tarek schon immer ein guter Typ war und sehr viel Unternehmergeist versprüht hat, ist der Kontakt danach auch zu ihm nie abgebrochen. Durch Tarek habe ich Sebastian Betz kennengelernt, für mich einer der besten Experten für komplexe Webanwendungen sowie für anspruchsvolle Softwareprojekte. Sebastian hat viele Projekte mit Tarek zusammen realisiert und in dem Kontext habe ich ihn dann eben kennengelernt. Hannes Wiese war einer der führenden Köpfe in meinem Vorstandsstrategiebereich, der von der Stunde Null an die erfolgreiche Entwicklung von About You mit begleitet und getrieben hat. Du siehst, ich kenne alle schon recht lange. An ein wirkliches erstes Treffen der drei kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Für mich fühlt es mich so an, als wären die schon immer zusammen.
Dann hat der Rainer kurz beschrieben, wie das Gründungsteam damals überhaupt entstanden ist.
Im Rahmen eines bereichsübergreifenden Workshops mit Beteiligung externer Experten, unter anderem eben auch Tarek Müller, haben wir Ideen entwickelt, wie wir ein rein online ausgerichtetes Geschäftsmodell aufstellen können und wie es aussehen müsste, dass alternativ zu Otto eine führende Position im deutschen und europäischen Modehandel einnehmen kann. Herausgekommen ist das sogenannte Projekt Collins, in dem das Geschäftsmodell von About You entwickelt worden ist. Gesellschafter und Vorstand hatten eine ganz klare Vision und den gemeinsam erklärten Willen, das Geschäftsmodell erfolgreich zu machen. Und als wir dann überzeugt waren, das richtige Team für das Startup gefunden zu haben, war ich überzeugt, dass wir das packen, wenn wir es richtig machen und somit auch kräftig investieren. Und zum Glück haben unsere Gesellschafter das auch so gesehen und die Mittel zur Verfügung gestellt.
Und zum Schluss habe ich den Rainer übrigens auch gefragt, ob er eigentlich das Gefühl hat, dass er ausreichend Wertschätzung erfahren hat für seine Verdienste, unter anderem ja die de facto Mitgründung von About You. Er hat außerdem Project A mit aufgesetzt, den Fonds von Florian Heinemann. Er hat E-Ventures, die heute Headline heißen, mit initiiert oder da größere Summen investiert, die sehr, sehr gut sich verzinst haben. Und ja, also am Ende die Frage, hat es jetzt für ihn alles gelohnt? Weil meine Wahrnehmung ist, gar nicht so viele Menschen kennen jetzt Rainer Hillebrand und er hat doch einiges für Otto bewegt. Hört mal ganz genau zwischen die Zeilen.
Naja, ich habe sehr viel verbale Wertschätzung für die diversen erfolgreichen Aktivitäten erhalten.
Und zum Schluss habe ich Supermodel, Top-Influencerin Lena Gerke, die ja gemeinsam mit About You eine Firma betreibt, mittlerweile Leger, gefragt, welche Rolle About You heute in ihrem Leben spielt, die gemeinsame Firma, und wie sie überhaupt damals zu About You gekommen ist.
Bei mir hat alles damit angefangen, dass Julian Jansen von About You, damals noch von You and Idol, mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, Testimonial zu werden bei You and Idol und mitzumachen. Ich kannte Julian von einer Fernsehproduktion in Österreich und bin dann das erste Mal in Bezug auf About You mit ihm zusammengestoßen. Und ich habe, ich glaube, einige Male abgelehnt. Und erst als You and Idol About You wurde, habe ich quasi gesagt, okay, ich habe Lust, mit euch zusammenzuarbeiten, aber nur, wenn ihr mit mir mein eigenes Label gründet und mit mir diesen Weg geht. Und das war, ja, der Anfang von Leger. Mittlerweile kann man sagen, dass Leger bei mir schon 90% der Arbeitszeit einnimmt. Ich arbeite tagtäglich an den unterschiedlichsten Projekten bei Leger und bin täglich im Austausch mit dem Team. Es wächst und wächst, es macht so viel Spaß. Wir ziehen jetzt in ein paar Monaten in unser neues Büro ein und da bin ich wirklich auch in jedem Prozess involviert. Möchte, dass das auch für das Team einfach ein schöner Platz wird. Und ja, es ist natürlich auch so ein Next Step in die Eigenständigkeit von der Leger GmbH.
Und zum Schluss habe ich natürlich auch noch gefragt, ob auch Lena am Ende About You Aktien zeichnen wird. Aber nur ganz kurz zur Sicherheit, sie ist natürlich keine professionelle Aktienanalystin, macht das nicht beruflich. Auch ihre Empfehlung oder Nicht-Empfehlung hier reflektieren, glaube ich, nichts, was ihr deswegen direkt tun solltet, logischerweise.
Ich werde auf jeden Fall Aktien kaufen, natürlich. Das ist ja quasi, ja, mittlerweile sind das alles sehr, sehr gute Freunde. Das ist wie Familie und wir ziehen alle an einem Strang. Und deswegen supporte ich About You sehr und glaube natürlich auch an das Unternehmen einfach. Und deswegen werde ich auf jeden Fall dabei sein, wenn es losgeht mit dem Aktienkauf.
Das war unsere große About You IPO Special Folge. Natürlich war das eine Jubelarie, aber man muss es verstehen, als befreundete Firma, den Tarek, wie gesagt, kennen wir sehr gut, wir machen vieles zusammen. Ich glaube, man konnte trotzdem auch, oder habt es gehofft, man kann trotzdem viel mitnehmen, viel lernen aus der Folge. Und am Ende noch der Disclaimer und Hinweis, wir mit OMR sind selber an About You seit heute, seit gestern, glaube ich, beteiligt, haben da auch etwas Aktien gezeichnet mit unseren kleineren Ressourcen, die wir hier bei OMR haben, weil ich glaube, dass die Firma sich wirklich gut entwickeln könnte. Das aber nur als Disclaimer, dass ihr Bescheid wisst. Wir sind da jetzt in gewissen geringen Maße investiert. Spätestens seit dem Launch unserer B2B-Software-Bewertungsplattform OMR Reviews beschäftigen wir uns in der Tat sehr viel mit SaaS-Unternehmen, also Software-as-a-Service-Unternehmen. Und da ist uns eine Firma aufgefallen, die heißt Zastrify. Zastrify. Mit einem A allerdings nur. Und was machen die? Die unterstützen Firmen dabei, ihre SaaS-Gebühren zu monitoren und auch eventuell nachzuverhandeln. Wir haben das selber ausprobiert. Wir haben zum Beispiel alleine bei unserer G Suite, also Google Suite, Business-Lizenz, etwas Geld einsparen können. Durchaus nennenswert. Dank Zastrify. Ich bin mir sicher, dass dabei vielen von euch viele Einsparungspotenziale rumliegen. Einfach mal Zastrify zum Einsatz kommen lassen. Da gibt es einige Potenziale, bin ich mir ziemlich sicher. Unternehmen wie Gorillas, wie Westwing oder Runtastic arbeiten auch mit denen. Am besten, ihr schickt ihnen einfach mal eine kurze Mail an track@omr.com. Wir geben das dann weiter. Also track@omr.com.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.